Disposition.
Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Gast der 11. Folge, Jan Müller, der Bassist der Gruppe Tokotronic und Gastgeber des Reflektor-Podcasts. Ein Gespräch über den aktuellen Tokotronic-Albumtitel Nie wieder Krieg, vor und nach der Zeitenwende. Über die Etikettierung politischer Kunst und ihr oft fragwürdiges Selbstverständnis. Über schwierige Positionen in der Poplinken und die äußerst problematischen energiepolitischen Abhängigkeiten des Westens von Schurkenstaaten und Autokraten. Über Bausparerpop, Frontex und die Kriegsdienstverweigerer der Generation X. Über die Reichweite von Podcasts, die Kraft der Rockmusik und eine mögliche Trennung von Demokratie und Kapitalismus.
Ja, ich freue mich sehr, hier heute über meinen Gast, die 11. Folge Disposition, der Musiker und Podcaster, kann man das sagen? Ja. Jan Müller, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Ja, Podcaster kann man sagen.
Kann man sagen, ist das mittlerweile schon, ist das ein Beruf, ja?
Ja, ist noch kein Ausbildungsberuf, aber bald wahrscheinlich. Und dann werde ich auch Ausbilder werden.
Das wünsche ich mir. Kann keiner wissen, aber das ist ja sozusagen schon unser zweiter Anlauf gerade.
Ja.
Du warst mein allererster Gast vor 2 Jahren. Das war damals die Idee. Ich dachte, ich spreche mit einem Experten aus dem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, was die Podcast-Thematik angeht.
Bist war ich damals schon, ne?
Du warst tatsächlich nur du. Genau, und dann kam eben ja die Pandemie, beziehungsweise du warst das erste Gespräch und dann sollten noch ein paar weitere Aufzeichnungen folgen und dann habe ich es in den Sack gehauen, wie man so schön sagt, und habe dann 2 Jahre Pause gemacht und dann hat man sich dieses Gespräch nochmal angehört und dachte, ach, eigentlich müsste man das doch unbedingt veröffentlichen. Du hast das, glaube ich, nie gehört, das Gespräch, oder doch? Ich weiß gar nicht mehr genau damals.
Das weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass mir dieses Kämmerlein, in dem wir hier sitzen dürfen, wohl vertraut ist. Und dass ich lange war, wann kommst denn jetzt? Irgendwann erinnerte ich dich mal, was ist denn hier eigentlich mit Disposition? Und aber du, ist doch sehr schön, machen wir es nochmal.
Machen wir es einfach nochmal, genau.
Ich rede immer gerne mit dir. auch mit Aufzeichnung im Hintergrund.
Ja, genau. Aber jetzt sind wir diesmal auf jeden Fall ganz brandaktuell. Wir sind, weil wir strahlen ja unmittelbar aus.
Wollen wir das mal hoffen, ne?
Was da noch dazwischen kommt. Ja, ich dachte, wir fangen einfach mal in der Gegenwart an. Natürlich müssen wir irgendwie in der Gegenwart anfangen. Also ich sag mal so, im Januar kam das letzte Tokotronic-Album heraus, Nie wieder Krieg. Und dann 4 Wochen später ungefähr die Zeitenwende, die sogenannte. Und here we are, jetzt sind wir im März, 4 Wochen Krieg schon. Ich glaube, noch letzte Woche gelesen, ich glaube, Jan Böhmermann hat das getweetet, irgendwie die beste und auch gleichzeitig irgendwie schlimmste Promokampagne von Tokotronic ever. Wie geht es dir damit? Also wie geht es dir mit dieser ganzen Situation? Also weil das Nie wieder Krieg ist ja dann doch, sag ich mal, ein Claim, der ganz schön rund ging in den letzten Wochen.
Ja, also erstmal bin ich sehr froh, dass unser Album jetzt nicht 2 Monate später rauskam. Dann hätten wir uns was überlegen müssen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das jetzt unbedingt der Slogan der Stunde ist, Nie wieder Krieg. Und natürlich sind wir sonst sehr stolz, das heißt sehr stolz. Doch, wir sind schon stolz auf unsere, man kann ja vor allen Dingen sagen, Dirks sensorische Qualitäten, die er mit seinen Texten oft hat. Und aber so wie das jetzt dann in diesem Fall in die Politik und in die Wirklichkeit schwappte, das ist natürlich, hat mich schon verstört, zumal es mich auch zum Nachdenken gebracht hat, dass man, wenn man einen Slogan nimmt, wie Nie wieder Krieg, diesen berühmten Satz aus der Zwischenkriegszeit, entlehnt von Tucholsky und Käthe Kollwitz, und dann in einen persönlichen Text transformiert, dann birgt das schon auch gewisse Risiken, habe ich jetzt gemerkt, wenn wirklich ein Krieg kommt. Andererseits haben wir den, wir waren jetzt vor ein paar Tagen gerade in einer Fernsehshow, Happy Hour auf Dreisat, so ein Comedy-Format oder kabarettistisches Format, wo wir auch ein bisschen überlegt haben, soll man das jetzt machen, und haben da 2 Stücke gespielt. Uns erschien es aber so, dass der Moderator und die Redaktion mit einer gewissen Sensibilität daran geht, jetzt solche Art von Sendung zu machen. Und so war die Sendung dann auch. Also unser Gefühl hat uns da nicht getrügt, dem zuzusagen. Und da haben wir eben auch Nie wieder Krieg gespielt. Und erstaunlicherweise fühlte es sich so an, dass es doch auch in dieser Situation ein spielbarer Song ist und jetzt nicht so wirkt, die Band kümmert sich nur um irgendwelche privaten Probleme und alles andere ist egal. Diese ursprüngliche Bedeutung des Slogans, wie eben von Käthe Kollwitz und Tucholsky gemeint war, schwingt da dann doch noch mit und das ist okay.
Mhm.
Ist für mich ganz wichtig wegen unserer kommenden Tour und so. Ne?
Was ich interessant finde, ist auf jeden Fall, dass wenn man so diesem Zeitenwende-Begriff folgen möchte, dass es, glaube ich, wahnsinnig viele Leute gibt, die für die dieser Titel halt irgendwie ja im Januar oder auch natürlich im Februar auf jeden Fall natürlich so ein, da schwingt da halt so Hoffnung mit, weil es gab ja schon dieses Drohszenario die ganze Zeit, was so unterschiedlich ernst genommen wurde, auch denke ich mal bei uns oder so, also man hat das vielleicht auch zum Teil sich gar nicht vorstellen können, was da jetzt passiert ist und dann hat sich das ja so ganz plötzlich gedreht und jetzt haben wir halt diese Zeitenwende und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es tatsächlich schon gerade einen ziemlichen Paradigmenwechsel bei vielen Leuten, also wo wirklich wo man eben diese Wehrhaftigkeit plötzlich, das sind so Themen, ne, also die eben diese Aufrüstung unserer Armee insgesamt überhaupt, dass diese ja diese Idee von Pazifismus oder eben von Staat ohne Armee, von Welt ohne Krieg halt im Grunde genommen totaler Bullshit ist. Also das ist so ein bisschen gerade so ein Narrativ. Als Pazifist findet man, glaube ich, gerade keine Bühne. Also als Überzeugter zumindest. So, das ist mein Gefühl. Mhm. Also ich weiß nicht, ist eine Definitionsfrage. Ich habe das Gefühl, es ist schwer auf jeden Fall gerade in diese Diskurse mit einer radikal pazifistischen Idee reinzugehen.
Ja, du, radikale Ideen haben wir jetzt auf der Gegenseite, haben wir bei Putin und deshalb, für mich ist das Teil eines längeren Prozesses. Ich komme aus Hamburg, ich erinnere mich an den Jugoslawienkrieg und was für bizarre Standpunkte da von manchen Musikern vertreten wurden, zum Beispiel von Elena Lange von der Band Stella, die jetzt wirklich ins ganz schlimm Verschwörungstheoretische schon im Zuge von Corona abgeglitten ist und eigentlich war die schon immer so drauf, damals sehr pro-serbisch und so. Und es gab viele, viele Leute in Hamburg, die sich mit dieser Radikalität geschmückt haben. Und ich war damals, wie alt war ich da? Irgendwie in den 20ern, ne? Und habe mich eigentlich, war auch noch nicht so politisch beschlagen, wie ich es vielleicht heute bin. Auch jetzt halte ich mich jetzt nicht für den Oberpolitfreak, aber schon ein bisschen mehr gelesen habe ich seitdem oder mitbekommen, vielleicht auch einfach durch. Und damals habe ich eben nicht viel gesagt und die Dominanz damals in Hamburg war auf in einer sehr radikalen Position, die ich aus dem Rückblick auch sehr sehr falsch finde. Gerade jetzt auf Hinblick auf die heutige Position und mir persönlich geht es so: Ich kann jeden akzeptieren, der pazifistischen Standpunkt vertritt, aber ich teile ihn nicht und ich finde, wer das tut, kann das ja jetzt auch tun. Ich nur deren oder dessen Argumente sind vielleicht schwer nachvollziehbar im Moment.
Ja, also mir geht es halt so ein bisschen so, dass man in den 90er Jahren, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich habe nicht gedient. Hast du gedient?
Nein, natürlich nicht. Also mir ist alles Militärische sehr, sehr fremd. Und aber andererseits, ich habe Zivildienst gemacht. Weiß nicht, ob du das gemacht hast.
Ich habe auch Zivildienst gemacht, ja.
Und
also Kriegsdienstverweigerer, wie man so schön gesagt hat. Genau, der Zivil, ja.
Wehrdienstverweigerer hieß es offiziell.
Wehrdienst verweigert, genau.
Und ich fand es ganz gut, tatsächlich. Was war für mich eine wichtige Zeit in meinem Leben.
Ging mir auch so.
Man hat ja einen sehr großen Spielraum, sich was auszusuchen, tatsächlich auch. Das ist ja auch.
Wo hast du damals deinen Zivildienst gemacht?
Mobile soziale Hilfsdienste bei der Sozialstation Innenstadt St. Pauli.
Oh, das ist aber sehr präzise.
Ja, man hat sehr witzige St. Paulianische Rentner kennengelernt. Es war sehr traurig teilweise, weil ich habe eingekauft für Leute hauptsächlich, ne, und mich sozial so ein bisschen um sie gekümmert und es ist, war sehr traurig, wenn man dann als junger Mensch mit 19 Jahren vielleicht dann teilweise die einzige Person war, die diese Menschen dann da ein, zweimal die Woche gesehen haben und das hat mich schon geprägt, glaube ich, ein bisschen auch, dieses, das war damals auch sehr lange, 18 oder 20 Monate, es war unfassbar lange. Der Zivildienst war ja länger als der Wehrdienst.
Ja, bei mir waren es nur noch 15 Monate damals.
Da war ich auch sehr jung, muss man ja dazu sagen.
15 Monate und ich habe damals in einem Altenpflegeheim, genau, das war fast nur Pflegestufe 3. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, ein neues Pflegestufensystem, das geht, glaube ich, bis 5, 1 bis 5, also gibt es noch so mehr Schattierung. Damals war es 3, das heißt also im Prinzip doch irgendwie ziemlicher Hardcore-Pflegefälle. Mhm. Und ja, das hat mich auf jeden Fall damals auch ganz schön krass beeinflusst, muss ich sagen. Man war sehr beliebt, weil man das natürlich irgendwie für das Personal freiwillig gemacht hat. Also alle mochten einen sehr gerne und waren über jegliches Engagement total erfreut. Und letztlich war man eh sehr beliebt, weil man auch, ich habe auch gerne die Spätschicht gemacht, weil es hieß natürlich, dass man, also ich weiß nicht, es ging um 1 los und dann bis 8 abends oder so. Und danach konnte man dann halt irgendwie noch sich mit seinen Kumpels treffen. Was weiß ich, halt
wann
so.
Hast du geschlafen?
Nein, dann halt lang, also dann halt einfach bis um 11 oder so. Ja, und
stimmt,
dann,
das konnte man ja damals noch.
Also ich habe einfach super lang geschlafen und das fanden damals sehr viele Leute gut. Also Arbeitskolleginnen, weil die eben oft Familie hatten und das passte denen ganz gut. Mhm. Auch so Feiertags und so. Also habe das damals so wahrgenommen, mir hat das auf jeden Fall insgesamt sehr viel Spaß gebracht. Das war auch zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich mich gar nicht mehr so um mich selbst drehte. Also das hatte man ja so als Teenager oder dann war man ja immer sehr mit sich selbst beschäftigt und plötzlich musste man sich halt um andere Menschen kümmern, eben diesen sozialen Aspekt. Und das hat mir auch gut getan damals. Also es hat mir irgendwie, ich kann mich noch gut an die Worte erinnern damals von demjenigen, der mich eingearbeitet hat, der hieß Karl und der hat mich morgens begrüßt mit den Worten: Willkommen bei Leben und Tod GmbH und KKG.
Schöner Einstieg.
Das waren die ersten Worte, die ich dachte, nur wow. Genau, und ich habe immer noch zwei Sätze im Kopf, also einen von einer Frau, die ist Frau Taprogge damals, die hat damals immer gesagt, das hat die jeden Tag mindestens einmal gesagt, wenn man irgendwie so, ja keine Ahnung, rumseufzte oder so, alles geht vorbei, auf jeden September folgt ein Mai. Das hat sie jeden Tag gesagt.
Schön.
Und der andere war von einer Frau, Wizorek hieß die damals, und die hat immer allergisch reagiert, wenn man von müssen gesprochen hat, also wenn man sie dazu drängt und gesagt hat, sie müssen jetzt aber hier das hier anziehen, also sie müssen das jetzt essen. Und dann hat sie immer gesagt, müssen heißt sterben. Und das habe ich so mitgenommen. Das sind so diese beiden
weisen Menschen begegnet man da. Ich meine, das ist mal auch wirklich so, das Alter bringt ja in guten Fällen dann auch so eine gewisse Weisheit hervor.
Das war natürlich eine ziemliche Quintessenz bei beiden. Das eine ja so zen-buddhistisch, das andere fast schon fatalistisch.
Ja.
Oder
schöne Gegensätze, ja.
Genau.
Ich hab da auch wirklich eine Reihe interessanter Menschen kennengelernt, zum Beispiel Frau Elsa Bablitzka. Und nachdem ich meinen Zivildienst fertig hatte, war ich mit ihr noch im Briefkontakt und ich habe einen Stapel Briefe von ihr, die hat eine sehr wilde, expressive Handschrift gehabt und aus ihrer Handschrift habe ich dann das Cover kollagiert für unser Album Wie wir leben wollen. Das ist ihre Schrift.
Und das hast du dann aus Textfragmenten von ihr zusammengebaut? Also so viel Textmaterial, dass du im Prinzip das ganze Alphabet hast du bereits vorhandene?
Ich habe Worte genommen. Genau,
und so ist das Manifest dann damals auch entstanden? Also quasi so aus so einer Art von Kollagieroption?
Nee, das nicht. Das hat Dirk einfach, glaube ich,
okay, du hattest den ganzen Duden von Frau, wie war der tolle Name noch gleich?
Elsa Bablitzka.
Oh, toller Name. Elsa Bablitzka. Fantastisch. Ja, aber wie gesagt, das sind so ein bisschen, ich habe mich das übrigens oft gefragt, es gab ja diese Diskurse in den letzten Jahren auch schon lange vor der Ukraine und so, eben die Fragestellung eben, was den Wehrdienst angeht oder eben auch eben, ne, das Wehrdienst verweigern und dann eben entsprechend das Zivildienst leisten, weil wir haben ja offenbar, also nicht nur in den Pflegebereichen, eine riesengroße Personalnot, die ja schlussendlich in all den Jahren immer sehr gut kompensiert werden konnte durch Zivildienst, also mindestens ergänzt werden konnte. Und wir haben offenbar ja auch Personalnot auf der militärischen Seite. Insofern weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, was unsere Regierung damals dazu bewegt hat, diese Wehrpflicht aufzuheben und auf diese Berufsarmee zu gehen und damit natürlich auch die Möglichkeiten der Kriegsdienstverweigerung und damit der Zivildienstleistenden aufzugeben. Kannst du dich da noch genau dran erinnern, wie das damals war, warum das?
Das war doch der Hochstapler Gutenberg, der das abgeschafft hat.
Aber mit welchen Gründen? Wie kam man da durchs Parlament? Also
wurde halt gesagt, glaube ich, dass so eine Berufsarmee effizienter sei als eine wehrpflichtigen Armee. Das geht ja zu weit, also da habe ich auch,
weißt du auch
keine
nicht, ne?
Wirkliche
aber dann,
Ahnung.
Aber dann, ich kann mich nur daran erinnern, es gab dann irgendwann damals das hat man dann beschlossen und dann danach gab es eben diese ganzen Beraterskandale, auch mit Frau von der Leyen und so weiter, daran erinnere ich mich immer wieder. Das waren immer so Schlagzeilen. Ich habe das aber auch wirklich, muss ich sagen, nicht besonders leidenschaftlich verfolgt und mich da auch nicht so reingefuchst. Und jetzt steht man dann halt da mit so einer Situation, aber würdest du das jetzt befürworten? Weil es wird ja gerade auch stark diskutiert, die Wehrpflicht wieder einzuführen und damit auch die Option des Wehrdienstverweigerns und damit wieder Zivildienstleistende zu haben, statt des freiwilligen sozialen Jahres, wie wir es gerade aktuell haben, was ja auch einige junge Menschen machen.
Ich habe mich nicht genug mit der Frage beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es ja nun hinter mir und das...
Ja, man hat es hinter sich, aber man ist ja irgendwie auch mittendrin auf eine Art wieder, also zumindest
ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht, wie der Personalnotstand wie der sich ändern würde durch Zivildienstleistende im Pflegebereich. Ich weiß nicht, ob die Probleme, die es mit unserer Armee gibt, darauf beruhen. Ich weiß es beides nicht. Für mich ist das jetzt aber kein Feindbild Wehrpflicht, weil ich mir auch so ein bisschen denke, die Leute, die zum Militär gehen, die sind ja meistens doch eher dem etwas konservativeren bis rechteren Spektrum zuzuordnen. Und das kann ja eigentlich nicht so schlecht sein, wenn aus allen Bereichen der Gesellschaft dort Menschen teilnehmen. Aber das weiter möchte ich mich da eigentlich jetzt gar nicht zu äußern.
Nee, ich habe mich das nur gefragt die letzten Tage, weil wir haben jetzt ja auch gerade darüber gesprochen und wir erinnern das ja auch und finden das ja auch, dass das eine gute und wichtige Zeit für uns war. Also das hätten wir wahrscheinlich damals nicht freiwillig gemacht, also vermutlich nicht. Weiß ich nicht, vielleicht schon.
Auf keinen Fall. Ich dachte vorher, das ist ganz schlimm. Ich weiß noch, als Kind gab es immer so... Da war das, als ich ein Kind war, in den 70ern, da hieß es noch so, da weiß ich noch, dass ich mich erinnere, so, ja, als man muss irgendwann zur Bundeswehr gehen oder man muss alten Leuten den Hintern abwischen. Das fand ich ganz, die Vorstellung, fand ich beides ganz schlimm als Kind. Und dann war ich sehr froh darüber, dass dieses Klischee so nicht stimmte.
Ja, ich musste alten Menschen den Hintern abwischen dann tatsächlich, aber das war auch alles halb so wild.
Genau.
Also das war, das war dann irgendwie, keine Ahnung, nicht mal ein Tag ein Problem, also ein wirkliches Problem. Ja, aber ich habe mich das die letzten Tage halt nur gefragt. Aber was ich mir daran immer gut gefallen hat oder so an der grundsätzlichen Idee ist natürlich die Frage, aber dann müsste man das halt natürlich auch für alle Geschlechter machen.
Findest du?
Ich meine, auf den Punkt, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich wollte sagen, dass die Fragestellung als junger Mensch, sich damit zu beschäftigen, also mit der Frage von Wehrdienstleisten, von Armee, von Wehrhaftigkeit, von Verteidigungsmechanismen, dass man sich dann als junger Mensch damit auseinandersetzt. Und das macht man jetzt vielleicht gerade natürlich klar, weil die Situation in der Ukraine so schrecklich ist und sich auch viele junge Menschen mit der Frage zum ersten Mal, ich sehe es bei meiner Tochter, die beschäftigt sich tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal wirklich richtig intensiv mit diesen Fragen. Und aber das hat man, wir wurden dazu gezwungen, nach der Schule uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Gut, ich meine, da kursierten damals auch so Briefe, die hat man einfach modifiziert und also man musste noch nicht mal sich groß hinsetzen und einen eigenen Text schreiben. Ich hatte da von einem Freund einen Text, den habe ich so ein bisschen variiert und dann hat man den so abgegeben. Also das war jetzt auch kein Deep Dive in die Geschichte.
Das wurde immer einfacher.
Das wurde immer einfacher, genau. Also ich glaube, zum Beispiel mein Onkel hat das noch gemacht, bei dem war das, glaube ich, in den 70er Jahren. Das war ein wahnsinnig komplizierter und langwieriger und sehr anstrengender Prozess.
Es gibt ja das schöne Lied von Franz Josef Degenhardt, Befragung eines Kriegsdienstverweigerers, was natürlich auf sehr polemische Art diese Gewissensprüfung darstellt.
Stimmt, das packen wir schon mal in die Playlist. siehst du das jetzt gerade auch tatsächlich als Zeitenwende, wie Herr Scholz das in seiner Sonntagsrede zum Ausdruck brachte? Bist du da auch bei oder siehst du das, bist du eher so die Fraktion, das ist im Prinzip doch eigentlich nur der Prozess der Geschichte, also im Prinzip alles liegt doch, also alles hat seinen Grund und alles ist fortlaufend und das ist gerade der Punkt in dem Plot sozusagen.
Nee, auf jeden Fall ist das eine Zeitenwende. Das ist ganz schrecklich und das übersteigt, glaube ich, die Fantasie von fast allen Menschen und es ist so verrückt. Man hätte es sehen können, wie diese Panzer das Land umkreist haben. Man hatte sich einfach nicht vorstellen können, dass ein Angriffskrieg, ich meine, das gab es ja schon mal auf Kuwait, aber das waren ja ganz andere Arten von Staaten. Also so ein kleiner Wüstenölstaat und Land.
Genau, es war nicht in Europa und es war auch nicht natürlich, und natürlich hat Kuwait die Europäische Union oder die NATO nicht um Hilfe gerufen, sondern klar, das ist natürlich eine ganz neue Situation, kennen wir nicht. Also
es waren keine Atomwaffen involviert, das ist für mich auch ein großer Unterschied. Also weder der Irak noch Kuwait hat über Atomwaffen verfügt.
Der Irak sollte ja angeblich, hat sich dann ja auch als Trugschluss herausgegeben.
Das war im nächsten Golfkrieg dann.
Genau.
Ja, aber schon im ersten Golfkrieg fand ich das als Teenager, fand ich den diese kein Blut für Öl Sprüche fand ich auch damals schon bekloppt, weil ein Staat überfallen wurde und das ist jetzt eben nochmal in viel stärkerem Maß geschehen und das ist ganz schrecklich und Leute, die jetzt, Menschen jetzt sagen, es ist doch immer irgendwo Krieg, das stimmt natürlich, aber man muss doch wirklich feststellen, welche andere Qualität das ist.
Also man war vielleicht gesellschaftspolitisch einfach auch ein bisschen zu blauig und zu ignorant auch, was diesen Brandherd da anging, oder? Ich meine, das loderte ja schon eine ganze Zeit. Jetzt kriegt man immer so ein bisschen mit, was teilweise vielleicht so für Optionen im Raum lagen oder nicht im Raum lagen. Ich habe das Gefühl, dass da schon auch eine ganze Menge, ich weiß nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass man über die letzten Jahre gut informiert war. Auf der anderen Seite war man die letzten 2 Jahre natürlich auch nur pandemisch informiert. Mhm. Also weißt du, also ich meine, da sind ja einige, also ich finde
Ich sehe das nicht so. Also nee. Ich habe das schon sehr genau beobachtet, was da passiert okay. ist. Das ging damals schon los in Hamburg, wo es diesen radioaktiven Anschlag gab. Ja. Das war, glaube ich, Geheimdienst oder Exilant auf jeden Fall auf einen
russischen
Geheimdienst.
Wann war das nochmal?
Das musste 2000, lass mich mal überlegen, 2005, 2006 irgendwie so vielleicht gewesen sein. Und das ging doch immer so weiter, also mit diesen Anschlägen und ja, man hat das, also das würde ich nicht so sagen, dass man das nicht. Und ich habe immer, wenn ich in linken Kreisen diese Umkehr von Ursache und Wirkung, wegen die Aggression der NATO und was man da gelesen hat in linken Zeitschriften, ja nicht mehr viel Relevanz haben, aber ich lese sie halt noch, dann dachte ich so, was für ein Quatsch. Wer will denn in so einem schrecklichen Land wie Russland da leben? Das ist doch, also das muss man sich doch fragen. Und also ich habe das schon beobachtet, aber das, was da jetzt passiert ist, wie gesagt, das überstieg mein Vorstellungsvermögen.
Das hat es ja auch noch bis im Prinzip gesehen wenige Stunden vor Einmarsch, wenn man so möchte.
Ne? Ich habe mir diese Rede tatsächlich angehört, die 2 Tage da von dem Putin, die habe ich mir angeguckt auf Russia Today, damals ging das ja noch, fand ich auch immer ganz hilfreich, sich das mal anzugucken, um zu schauen, mit was für krass manipulativen Techniken da gearbeitet wurde. Und da wurde eben diese Rede auf Deutsch übersetzt vorgetragen. Und da dachte ich dann, okay, das ist klar. Aber dann dachte ich immer noch, jetzt wird da vielleicht in Donbass oder so ein bisschen eingefallen und so. Aber die war völlig entfesselt, die Rede.
Ja, das war sie. Ich habe sie auch gehört. Wie gesagt, ich wollte ja nur darauf hinaus, dass es natürlich eine Geschichte gibt oder dass die Geschichte natürlich immer ein steter Prozess ist. Und jetzt sozusagen, ich glaube tatsächlich, dass keiner unserer politisch Verantwortlichen jemals also tatsächlich damit gerechnet hat, genauso wie wenig, wie wir damit gerechnet haben, dass es diesen Krieg gibt. Aber jetzt ist er nun mal da und jetzt gibt es eben diesen schnellen Paradigmenwechsel, auf den ich ehrlich gesagt überhaupt nicht vorbereitet bin. Also auch wenn ich mir anschaue, wie ich, keine Ahnung, meine Kinder erzogen habe, doch tatsächlich eher als Pazifist. Also ich schließe auch natürlich, keine Ahnung, nicht grundsätzlich Gewalthandlungen in meinem Sein aus, also von mir ausgehend oder so, natürlich nicht. Also,
aber nicht gegen mich.
Nein, nicht gegen dich, aber ich halte es, also das disqualifiziert mich ja schon quasi, damit bin ich ja schon kein echter Pazifist mehr. Also ich habe ja genug Situationen in meinem Leben erlebt, die durch Gewalt gelöst wurden, also vom Schulhof bis, keine Ahnung, was weiß ich was. Das heißt, ich weiß natürlich, dass Gewalt Teil des Games ist oder so, also gar keine Frage.
Schön ist das nicht, das ist
schön
klar.
Ist das nicht, ne, und ich bin natürlich auch eher dann tatsächlich, ich meine, ich bin ja genauso wie du in der Abteilung Brot und Spiele gelandet, den Pop-Betrieb irgendwie mitzählen darf oder sollte. Also sprich, dass Aggressionen natürlich auch anderweitig ihren Weg finden können. Also ein gutes Rockkonzert zum Beispiel kann, glaube ich, sehr viele Aggressionen irgendwie transformieren, ableiten, wie auch immer. Also,
gebe ich dir recht. Ja.
Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und das ist ein Fußballstadion. Wir sprachen eben eingangs, bevor wir hier die Rekordtaste gedrückt haben, kann das, glaube ich, auch. Also die Fankurve sozusagen lässt, glaube ich, ziemlich viel Adrenalin und Testosteron in der Kurve oder im Stadion und ist dann ganz gut ausgepowert. Also das, ne, und sowieso natürlich Sport und alles, was dazu beiträgt, seinen Hormonhaushalt irgendwie einigermaßen ausgeglichen zu halten. So, das ist so das, was so bin ich sozialisiert. Das ist das, so, was ich dann so an Lernerfahrungen in meinem paar Jahren Leben irgendwie so bislang hingekriegt habe. Was mir so ein bisschen eigentlich nur so wirklich ein bisschen, da habe ich dann noch meine Sympathien in Richtung radikal links oder so, ist natürlich, ich habe ein Problem mit dieser moralischen Überlegenheit des Westens oder so. Ne? Also die ist natürlich auch gar nicht so krass, aber ich finde sozusagen diese Nicht umsonst betont man ja gerade so diese Einheit, diese neue Einheit der Europäischen Union oder die Einheit der NATO. Vor allen Dingen die Europäische Union ist ja eigentlich gerade alles andere als ein einheitlicher Verbund. Also es ist ja ein sehr, sehr fragiles Gebilde. Es gibt die ganze Zeit sehr, 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 sehr viele, Uneinigkeiten in alle möglichen Richtungen. Es gibt sehr viel soziale Ungleichheit innerhalb der Europa. Es gibt Probleme mit der gemeinsamen Währung. Und dann gibt es noch nicht mal eine eigene Verfassung. Und dann haben wir halt sowas wie Frontex, was ja moralisch auch echt ein Riesenproblem ist. Also ich finde, wenn dann Zelensky sagt, so, jetzt zeigen wir euch, dass wir so sind wie ihr und es zeigt ihr uns, dass ihr so seid wie wir, also so im Hinblick auf europäische Werte, wo dann auch natürlich der Freiheitsbegriff immer sehr stark reinkommt und so, dann habe ich so ein bisschen meine Probleme, weil ich dann denke so, na, ich wünschte, dass wir in Europa schon so weit wären, wie du glaubst, dass wir es sind, weißt du, also so, das ist so ein bisschen, das ist so mein, das, was ich dann so empfinde.
Gut, aber der Vergleich ist Russland, der Vergleich ist China und das sind doch einfach schreckliche Länder. Also meine Meinung ist, und das denke ich schon länger, es sollte vielleicht auch so im künstlerischen Bereich mehr, wenn man auf unseren Staat blickt, von Demokratie geredet werden und weniger von Kapitalismus, weil ja, das ist halt ein Wert, die Demokratie. Und die haben wir, klar, in der EU ist die Bandbreite weit, ne? Von Ländern, die da vielleicht ein Stück weiter sind, bis zu Ländern, wo zu Ungarn, wo nicht mehr viel übrig ist von der Demokratie. Ja, da muss man doch jetzt einfach Realist sein. Das ist doch der Vergleich.
Ja, ich meine, Kapitalismus machen ja alle. Also der Russe, also die Russen sind ja auch auf dem kapitalistischen Markt irgendwie sehr aktiv und erfolgreich. Die Chinesen sowieso, vor allem sind es beide mit uns zusammen. Also unser kapitalistisches Produkt, wie wir gerade schmerzlich feststellen müssen, ist nicht ohne Energie aus Russland möglich und erst recht nicht ohne die kleinen Fabriken, Hersteller etc. in China. Mhm. Wissen wir alle, wahrscheinlich, wenn wir uns in diesem Studio umschauen und würden jetzt die Produkte eliminieren, die sozusagen mit chinesischen Fabrikanten und so weiter zu tun hätte, dann würde sich wahrscheinlich der ganze Raum, es wäre wahrscheinlich vielleicht noch, keine Ahnung, 10% da oder so. Vielleicht.
Die Tasse
könnte es sein, weil man weiß es nicht.
Aber ich kann das nicht sehen.
Du möchtest trennen, also du hast gesagt, den Gedanken können wir doch gerne mal weiterfolgen, den finde ich eigentlich ganz schön, zu sagen, so eine Art Säkularisierung im Sinne von, wir trennen Staat von oder Demokratie von Kapitalismus, ne? Das wäre dann ja sozusagen die Idee. Also die Stärken wären dann die demokratischen Errungenschaften der letzten, keine Ahnung, schlag mich tot, 50, 60 Jahre, natürlich auch mit der Vorgeschichte. Den Gedanken finde ich auf jeden Fall interessant. Also so eine Art Säkularisierung, Trennung von Demokratie und Kapitalismus. Schöner Gedanke. Ist natürlich die Frage, wie weit das nicht alles longstens miteinander verknollt ist. Und es gibt ja auch die alte linke Behauptung, wir leben gar nicht in demokratischen Verhältnissen, ne?
Ja, das halte ich für total zynisch.
Hast du jemals, diesem Gedanken jemals Glauben geschenkt? Also dieser, wir leben gar nicht in demokratischen Verhältnissen. Also ich muss sagen, ich war als Teenager, war ich sehr empfänglich dafür, so in so einer ganz normalen, wie soll ich sagen,
so diese Sprüche, wie wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten, so diese.
Also so diese, genau, so ein bisschen so der Sponti-Vibe, der noch so in den 90ern, der Rest davon.
Ich glaube im tiefen Inneren nie wirklich. Ich war lang in linken Zusammenhängen und bin es auch irgendwie immer noch, die kleben an mir, aber ich merke so durch die verschiedenen Krisen, durch die man gegangen ist, merke ich, wie ich die Argumente immer schwächer finde von weiten Teilen dieser Bewegung.
Im Hinblick auf das Abstreiten von demokratischen Verhältnissen, ne? Also zu sagen, das ist doch hier keine Demokratie, man kann sich im Prinzip nur zwischen Pest und Cholera, zwischen SPD und FDP oder SPD und CDU entscheiden.
Ja, das schwingt ja auch eine unglaubliche Arroganz mit, also weil jeder kann ja wählen, was er will. Und wenn die Leute halt irgendwie SPD, CDU oder Grüne oder was weiß ich wählen, dann wählen sie die halt. Das ist halt, das entscheidet ja die Bevölkerung.
Das ist richtig. Ich glaube, es geht diesen Leuten ja nur darum, dass man halt eben den Kapitalismus nicht abwählen kann. Das ist ja so ein bisschen das, worum es halt geht.
Kann man doch. Sollte doch, wenn die alle MLPD wählen würden, dann hätten wir ja irgendwie kein kapitalistisches System mehr. Also es geht doch alles.
Theoretisch gesehen ja, auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Aber es gibt, du weißt natürlich was, ja, es gibt natürlich irgendwie bestimmte Umstände, die halt einfach da sind und die natürlich immer schwierig sind, mit denen wir uns alle immer auch schwierig, also mit denen ich mich auch immer noch schwer tue, halt im Alltag natürlich. Also natürlich gibt es irgendwie es gibt ja auch im Prinzip gesehen Leistungsprinzip oder so. Ne? Ich meine, klar, man kann sagen, man kann auch
ja, die... Ja, Gott sei Dank, wie langweilig wärst du. Wir sind doch, also du bist doch Unternehmer. Richtig. Ich bin im Grunde, ich habe auch mehrere...
Im Grunde bist du auch Unternehmer, ja.
Ja, und das bin ich aber auch froh. Ich finde das super. Ich finde Pop total super, weil ich kann ein Produkt herstellen, sogar noch mit einem, wie ich finde, ganz guten Anspruch. Und es gibt Leute, die kaufen das und gehen zu den Konzerten und durch die Digitalisierung ist das teilweise ganz schön schwer geworden. Und viele, viele Künstlerinnen, viele Künstler, viele Bands sind darauf angewiesen, auf irgendwelche Förderungen, müssen jetzt irgendwie schauen, gefällt das hier der Initiative Musik, was ich hier mache? Ist alles gut, dass es das gibt, verstehe mich nicht falsch, oder müssen sich irgendwelchen Theatern andingen. Ich bin sehr dankbar, dass ich von all dem verschont geblieben bin bisher.
Klar.
Und ich finde das nicht so schlecht. Aber
du hast es ja auch ganz gut getroffen, oder? Kann man sagen. Also ich meine, schlussendlich, wenn man zum Beispiel an die 90er denkt, also an die Bands in Deutschland, die da waren, da ist ja nicht mehr so viel übrig geblieben. Also aus denen zumindest.
Da sage ich jetzt, das klingt jetzt ganz ekelhaft und arrogant. Vielleicht waren sie dann aber auch irgendwann nicht mehr so gut.
Das kann, ja, das mag sein. Also der Erfolg gibt einem erstens immer recht und zweitens ist sozusagen...
Ich habe ja nun keine Yacht und keine Villa. Ne?
Nein,
also so.
Nein, es gehört ja auch meines Erachtens auch ein bisschen mehr dazu bei einer Band, einfach nur als jetzt musikalisches Talent oder besonders viel Charisma oder sonst was. Es gibt ja auch einfach ganz andere Aspekte. Es gibt eben die Aspekte der Organisation, des Zusammenhalts, der Solidarität untereinander, verschiedene Ordnungsprinzipien, Verteilung von Geldern und so weiter. Also es gibt halt...
Und das meine ich. Und dieses System, in dem wir leben, das gibt uns doch die Möglichkeit, all das zu tun und fair ein gutes Leben zu führen. Also uns, klar, ich weiß, wir sind privilegiert, ist mir alles klar. Und
du, ich fühle mich auch privilegiert, wenn ich diesen Podcast mache. Also ich meine, ich sitze hier und kann mich in diesem doch noch relativ freien Raum bewegen.
Aber was mich halt stört, ist diese plumpe Politisierung der Popmusik und dieses überzogene Verwenden von Vokabeln wie Kapitalismus und so in Popsongs. Und schon ist es politisch. Das sind oft, finde ich, die unpolitischen Menschen der Welt, die dann auf ganz billige Art sich versuchen, ein Profil zu schaffen. Und das finde ich, sage ich als jemand, der sich politisch versteht, das finde ich... damit meine ich jetzt nicht dich, aber das stört mich so, dass der Pop so pseudopolitisiert ist in weiten Teilen. Das ist, finde ich.
Naja, er ist natürlich im Prinzip immer natürlich sowieso schon, ist Pop natürlich mit mindestens einem Bein im Kapitalismus, also in der wahren Welt. Das ist ja gar keine Frage, dafür wird es ja hergestellt. Von daher kann es ja im besten Fall nur so eine Art trojanisches Pferd sein. Also wenn es um kritische Haltung Kritik am Konsum geht, dann innerhalb des Konsums, also immanent sozusagen, ist schon schwierig. Und ich bin ja sowieso auch bei dem schönen alten Adorno-Spruch von wegen, Kritik muss immer eine bittere Pille sein, die man nicht einfach so schlucken kann. Das heißt, je konsumerabler Kritik wird, desto substanzloser wird sie ja. Das heißt, Pop erfordert ja in gewisser Weise auch eine gewisse Leichtigkeit und da wird es schon schwierig mit fundamentaler Kritik. Das heißt nicht, dass es nicht auch mal gelingt, glaube ich. Also es kann auch mal gelingen, es kann auch mal über eine Metapher gut funktionieren oder über einen Sound, über eine Energie einfach oder so, über einen Moment. Aber grundsätzlich macht das natürlich schwierig. Etwas, vor allen Dingen, was bei Pop ja auch das Schöne ist, Pop ist ja auch immer Werbung für sich selbst. Also in jedem Stück bewirbt man ja auch sich selbst. Also wenn eine neue Tokotronic-Single da ist, dann transportiert sie ja nicht nur den Song und den Inhalt des Songs, sondern auch die Marke. Also sozusagen
Ja, so viel Narzissmus muss sein.
Nein, aber das ist ja auch kein Problem. Ich wollte nur sagen, aber da ist schon eine Menge Raum eingenommen. Also da ist sozusagen gar nicht mehr so viel Platz für grundsätzliche, fundamentale Kritik an den Verhältnissen. Deswegen sehe ich das, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, ist das vielleicht...
Ich meine nur so, dass viele Künstlerinnen und Künstler, die sich diese Kapitalismuskritik so sehr auf die Fahnen geschrieben haben für ihr Werk, dass sie jetzt vielleicht in diesen Tagen eines Besseren belehrt wurden, weil was jetzt da passiert, das hat ja nichts mit, das meinte ich ja eingangs, hat ja nichts mit Kapitalismus oder nichts zu tun, sondern eher damit, dass hier anscheinend etwas durchgeknallter Typ mit einem ziemlichen Großmachtstreben, versucht da sein Territorium zu sichern. Und
nicht nur sicher zu sichern, sondern auszuweiten.
Ja, auszuweiten, stimmt, ja, Entschuldigung. Ja. War ja schon in seiner Logik drin.
Du warst schon der und du meinst halt einfach, okay, dann kritisiert man hier so also aus einer gewissen Pop-Linken heraus, an den Verhältnissen rum die ganze Zeit. Das macht man so, da hat man sich so eingerichtet.
Nein, das ist ja alles gut, wenn an Verhältnissen, das finde ich alles
unsere Gesellschaft
gut.
Unsere Gesellschaft braucht ja auch dringend Kritik von den Rändern, weil schlussendlich ist das immer was ja in die Mitte drängt. Und
nein, also, ich glaube, ich habe mich missverständlich ausgedrückt.
Also
ich,
also sagen wir mal so, die nie wieder Krieg, Tokotronic Tram in Berlin, die wäre ja vor 30 Jahren, also ihr habt ja nächstes Jahr euer 30-jähriges Jubiläum, nicht denkbar gewesen, weil es sozusagen noch viel zu sehr, so zu nah an subkulturellen Strömungen dran war. Wobei auf der anderen Seite, keine Ahnung, bei Nirvana ging das relativ schnell, also der stand relativ schnell bei MTV Unplugged. Aber wenn man an die Grunge-Bewegung der 90er denkt, das ging ja doch relativ schnell. Aber ich würde nur sagen, subkulturelle Bewegungen, also vieles kommt aus subkulturellen Bewegungen und manifestiert sich dann ja irgendwann in dem, was Mainstream ist, weil es natürlich auch mit dem Mindset zu tun hat, weil KünstlerInnen natürlich auch oft sensorisch vielleicht bestimmte Sachen die liegen in der Luft und die formuliert man und vielleicht formuliert man sie auch schon etwas früher und so weiter, weil man sich auch vielleicht in etwas offeneren Kreisen bewegt und da werden ja die neuen Ideen formuliert oder angedacht zumindest und angestoßen und die transportiert man dann ja auch als Band in den Äther und so. Ich will nur sagen, deswegen sind ja die radikalsten Wünsche der Erneuerer, gerade in der Jugend und so weiter, der erweiterten Jugend, die ja heute schnell mal bis 30 mindestens geht, wahnsinnig wichtig und wünschenswert, oder? Das siehst du doch auch noch so. Also ich finde auch, das ist...
Nein, ich glaube, ich bin einfach... ich habe mich nicht gut genug ausgedrückt. Ich habe wahnsinnig viel Ehrfurcht, ich habe sehr viel Ehrfurcht davor, vor Politik. Und ich sehe, dass das... In Popkreisen oft nicht so ist, dass irgendwie die größten Vokabeln benutzt werden, um sich ein Profil zu schaffen. Das meinte ich ja vorhin schon. Und das finde ich schwierig.
Soforthülsen. Also oder einfach so ein Vokabular aus der Politik oder aus den politischen Verhältnissen inkludiert in die eigenen Texte und schon man positioniert sich als politische Band. Und
ja, das ist halt der Druck, der da ist, auch von den Medien und so. Es ist das ist das, was Bedeutung verstanden wird. Und das halte ich für falsch.
Ich empfinde das immer so zum Beispiel. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, wenn man jetzt als irgendwie kapitalismuskritische Band oder als Künstlerin irgendwie was zu sagen hat in Interviews und so weiter und so fort.
Aber was ist das, eine kapitalismuskritische Band?
Naja, vielleicht, wo es um Fragen der Solidarität geht, vielleicht auch mittlerweile, wo man sagt, Kapitalismus lass mich kurz ausführen, Kapitalismus ist natürlich auch die drohende Klimakatastrophe, weil sozusagen die Wachstumsgesellschaft, das Prinzip der Wachstumsgesellschaft natürlich immanent eingeschrieben ist in den Prozess. Das wiederum hat über Jahre lang ganz okay funktioniert. Es hat auch mit Skrupellosigkeiten zu tun, es hat auch mit Deals mit Schurkenstaaten zu tun, wie man ja gerade sieht. Es gibt gar nicht das politisch korrekte Öl oder das politisch korrekte Gas. Man muss dann nach Katar fahren oder in die Emirate. Das interessiert dann aber auch überhaupt nicht, wenn es um Silicon Valley geht. In Silicon Valley sind unfassbar viele, die Saudi-Arabi-Bank und wer auch alles da in digitale Technologien sein Kapital transformiert aus den Ölmärkten und so weiter. Also eine gewisse Bigotterie, ein gewisses Aushalten von Widersprüchen in der eigenen moralischen Idee von Sein sozusagen, die sich über globale Prozesse sozusagen immer weiter relativiert, je weiter man von den eigenen Grenzen wegkommt.
Das Thema ist ganz schön groß.
Der Kapitalismus ist aber überall. Das wollte ich sagen. Der Kapitalismus durchströmt mittlerweile sozusagen alle Sphären. Also
war das jemals anders?
Nee, also in der Form, wir haben ja vorher relativ lange über Globalisierung gesprochen und die Globalisierung durch die Digitalisierung ist natürlich in der Form, wie wir sie jetzt kennen, natürlich irgendwie auf einem komplett neuen Level. Das muss man ja ganz klar sagen. Also der digitale Geldtransfer weltweit, also dass ich jetzt sozusagen dass ich als normaler Bürger innerhalb von wenigen Sekunden jemandem sonst wo auf der Welt Geld überweisen kann, zum Beispiel, also ne, in der Geschwindigkeit,
brauchst nur meine E-Mail-Adresse.
Ich brauche nur deine E-Mail-Adresse, genau. Nein, ich will nur sagen, aber skalieren wir es wieder runter, bleiben wir sozusagen beim deutschen Kapitalismus.
Ja, also ich möchte ja nicht falsch verstehen, das ist mir ganz wichtig, ich möchte ja nicht falsch verstehen. Ich finde das ja überhaupt nicht alles prima, ne? Das ist, was du über Frontex sagst, da gebe ich dir da völlig recht. Verbrechen, die da geschehen und auch über vieles andere. Ich bin ja nur der Meinung, die Kunst sollte nicht so überheblich sein, sich hinstellen, irgendwie ein Liedchen gegen den Kapitalismus zu trällern und zu meinen, dann wird die Welt besser. Das ist ja das, was ich in verschiedenen Facetten oft feststelle in letzter Zeit. Und das ist für mich auch, ich halte das für sehr bequem und für sehr unpolitisch. Und dann ist für mich vielleicht Kunst viel relevanter, die nicht so mit dem großen Zeigefinger daherkommt.
Ja, verstehe ich schon. Ich weiß, was du meinst. Sollen doch dann die Leute, die meinen, sie müssen die Welt politisch verändern, in die Politik gehen, wäre dann ja sozusagen der...
zum Beispiel. Ich könnte es nicht. Ich habe dafür überhaupt nicht, genug Ahnung.
Ich hatte neulich nochmal irgendwann ein interessantes Gespräch. Mit wem war das denn? Das war mit Björn Beton von Fettes Brot. Weil deren Manager ist doch jetzt auch in der Politik. Der ist jetzt irgendwie bei den Grünen irgendwie, egal, führt jetzt so weit. Aber da sprach ich mit ihm, hatte ich ein Telefonat und dann sprachen wir generell über politische Laufbahn. Und das ist ja auch so eine weit verbreitetes Gerücht, dass man das ja gar nicht mehr schafft, wenn man nicht schon in der Jugend oder was, bei den jungen bei welcher Jugendbewegung einer politischen Partei auch immer war, um dann über die Ortsverbände, Kreisverbände, Landesverbände irgendwann dann in die Bundespolitik zu kommen. So, das ist ja, da gibt es so eine Erzählung, das dauert so lange, da brauchst du einfach, wenn
kurz
du...
Kurz vor 80 ist man dann im Bundestag.
Genau. Also da brauchst du gar nicht erstmal mit anfangen. Ja. Wenn du jetzt in unserem Alter, sag ich mal, vergiss es, hat er mir gesagt, totaler Bullshit. Also sein
klingt schlüssig für mich, ja.
Er meinte, es ist aus den Überlieferungen seines Freundes, der nun bei den Grünen aktiv ist in Hamburg, sei es so ein bisschen so wie auf Elternabenden. Also wenn es um die Kandidatur geht für den kleinen Wahlkreis, dann ziehen sich doch, also sind gar nicht alle so so Frontsäue. Also
ist
so,
auch Arbeit, ne?
Ist auch Arbeit, klar. Und ich meine, und noch mehr Arbeit und vor allen Dingen halt natürlich auch viel mehr Privatleben, was du aufgeben musst oder Privatsphäre, die du quasi mit der Öffentlichkeit teilen musst. Er meinte, das hätte bei seinem Freund, keine Ahnung, 3 Jahre gedauert und schon war der irgendwie in einer politisch verantwortlichen Position. Also ich will nur sagen, das wird ja auch gerne mal so als Ausrede. Aber generell finde ich, wir leben nicht unbedingt in Zeiten, finde ich, in der die Kunst oder die Musik besonders politisch wäre. Den Eindruck habe ich übrigens nicht. Weil wenn ich mich bei...
Nee, ich auch nicht, aber sie gibt sich politisch.
Aber das findest du? Aber wenn ich mir zum Beispiel, also ich meine, es gibt natürlich gesellschaftliche Diskurse, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Gender-Debatten oder so, da sehe ich auf jeden Fall auf eine Art schon die Musik sehr politisch. Also da habe ich das Gefühl, dass da sehr viel passiert. Also halt auch so Transformation und zwischen den Geschlechtern und Annäherung und oder die Zwischenbereiche zwischen und so. Da sehe ich sehr viel. Das war aber in der Popmusik ja eigentlich schon auch immer irgendwie auf eine Art so. Also von den langhaarigen Männern über die, keine Ahnung, New Wave bis hin zu, keine Ahnung, Mötley Crüe und Sadomaso oder keine Ahnung.
Die haben es aber nicht so gemeint.
Nein, aber da war es vielleicht nur ein Style oder keine Ahnung. Oder ein Zeichen zumindest, was man aussehen. Aber ich habe wirklich nicht den Eindruck, also wenn ich mir zum Beispiel den ganzen Bausparer-Pop anschaue, wie man den ja immer so schön nennt.
Du meinst jetzt aber nicht Tokotronic mit, oder?
Tokotronic ist noch ist kein Bausparer Pop, würde ich
Gott
sagen.
Sei Dank. Nein,
das ist eher Dutchen Pop, glaube ich.
Aber es ist Dutchen Pop. Gott bewahre. Keiner von uns hat eine Laube, ja? Das möchte ich echt mal. Das ist mir ganz wichtig.
Nein, aber ich meine, ich glaube, weiß ich nicht. Aber Bausparer Pop ist für mich halt, was weiß ich, dem Bensko und Mark Forster und wie sie alle heißen.
Okay, kann sein, stimmt. Vielleicht habe ich auch gar nicht den richtigen Überblick.
Und den empfinde ich halt, wenn ich mal dann die flotte Radiowelle anmache, und mich durch das deutsche Radio switche oder so, dann ist das wahnsinnig unpolitisch, was da passiert. Also,
da hast du wahrscheinlich recht. Ich bin da auch in meiner Blase, muss ich zugeben.
Genau.
Und ich bemerke dann immer die Sachen, die ich
und da freue ich mich.
Die ich wahrnehme, ganz kurz nochmal zu Ende. Entschuldigung. Und es geht mir auch viel darum, was von uns als Band dann verlangt wird. Ne? Wir haben dann eine enge Berührung zu den Feuilletons und ich denke oft da kommt es dann nur, und beim Kulturfernsehen, da kommt es nur drauf an, das ist die Währung, politisch zu sein. Und das ist mir irgendwie für die Kunst zu wenig so. Gerade wenn man sich selber irgendwie als politisch betrachtet, das ist...
Man möchte nicht darauf reduziert werden, natürlich. Beziehungsweise dann müsste man sich natürlich immer grundsätzlich nach den Fragen des Politischen, wir kennen ja auch alle noch den schönen Spruch mit, das Private ist auch politisch und so weiter und so fort. Im Prinzip ist ja jeder Akt politisch, jeder Kauf eines, bewusster Kauf oder Verweigerung eines Nestle-Produkts ist in der Form auch politisch.
Findest du das?
Konsum ist nie unpolitisch. Das ist, glaube ich, vielleicht einfach mal, oder? Das findest du, also gut, ich meine, schlussendlich gibt es Genuss und Hedonismus und Verschwendung. Der will vielleicht alles andere als politisch sein, aber am Ende ist es vielleicht doch nicht.
Ja, mir ist das irgendwie alles zu protestantisch, ehrlich gesagt. Immer dieser mit jeder Handbewegung irgendwie rette ich die Welt. Tut mir leid, es ist mir,
also ich glaube ja, daran also nicht. Ich bin ja Katholik, also ich versuche mich ja auch nur da reinzufühlen.
Ja. Du hast es einfach, ey.
Also ich kann, ich
du
kann,
kannst,
also
du
ich kann
beichten und alles ist wieder gut.
Ich kann beichten und alles ist wieder gut. Ich habe jetzt hier gerade meine 6-wöchige Fastenzeit. Da wird einmal irgendwie auf den Alkohol verzichtet. Und,
das machst du, ja?
Das mache ich, ja. Das, meine Konfession fragt danach, die sagt, such dir irgendwas aus, was dir schwerfällt. Da gebe ich ganz offen zu, das ist schon
Alkohol. Bist du noch Mitglied der Kirche?
Ja, ja, genau.
Die Katholiken treten nicht aus, ne?
Nee, weil dieser Verein ist sowas von Anfang an mit so vielen Widersprüchen sozusagen. Also ich muss sagen, also das ist einen widersprüchlicheren Laden als den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber ich muss sagen, wir haben diese ganzen da performativen Widersprüche auch immer sehr geholfen, also auf eine Art, weil schlussendlich natürlich der ganze Jesus-Christus-Plot natürlich schon auch eine große Rockstar-Nummer ist, also auf eine Art. Ne? Also,
das kann man sagen, ja.
Und das ist natürlich ein ziemlich krasser Plot und ich
ist schon ein sympathischer Typ. Wenn man mal in der Bibel ein bisschen liest, muss ich sagen, nicht so ein Typ, mit dem ich jetzt gern Bier getrunken hätte.
Ich glaube, also das wäre auch, glaube ich, schwierig geworden, mit ihm Bier zu trinken.
Meinst du? Ach so, Wein, okay.
Wein, genau. Nein, aber ich persönlich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ob der sympathisch ist oder nicht. Es war einfach natürlich irgendwie ganz normal katholisch, super Ehrfurcht, super viel Ehrfurcht, das ganze Sakrale, die Kirche als, aber für mich, weil ich ja auch der Popkultur, also irgendwie ein Kind der Popkultur bin, ist für mich natürlich irgendwie auch die katholische Kirche mit Mutter der Popkultur, also
oder Vater. Die protestantische Kirche bietet da nicht viel.
Nicht viel, nee, genau.
Deshalb bin ich auch nicht mehr dabei.
Das verstehe ich, aber wie gesagt, ich hab für mich immer gedacht, okay, zwei Dinge konnte ich mir nicht aussuchen. Das ist zum einen meine Konfession, weil das da wurde man so reingeworfen in der erzkatholischen Enklave des Münsterlands. Und natürlich mein Pass. Also ich bin halt sozusagen Deutscher und Katholik. Diese beiden, so, also ich bin, die deutsche Sprache hat mich quasi ich wurde in der deutschen Sprache, das ist meine Muttersprache. Und die katholische, also die ethisch-moralischen Fragen, also bei uns zu Hause, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, da stand nicht Hegel oder Kant im Regal. Und die ganze. Bei euch schon, ja, eben. Aber bei mir sozusagen, ich habe quasi sehr viele.
Aber Hegel nicht. Kant, aber nicht Hegel.
Okay, verstehe. Aber nein, aber ich wollte nur sagen, aber man hat natürlich irgendwie so die ethischen Fragen, die ethische Erziehung sozusagen, hat man natürlich schon irgendwie auf eine Art in die Hände der Kirche oder der Gemeinde gegeben, über diese verschiedenen Levels. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt meine Kinder auch nicht mehr taufen lassen. Also ich habe quasi das, da bin ich dann auch ausgestiegen. Das wäre ja eigentlich meine Pflicht gewesen, sozusagen das nur für Nachwuchs zu sorgen. Da bin ich dann auch ausgestiegen. Und ich bin ja auch nicht aktiv. Also ich bin sozusagen ein passives Mitglied. Habe aber damals, um nochmal zurück auf den Zivildienst zu kommen, damals Zivildienst gemacht in einem katholischen Pflegeheim. Und das fand ich damals ganz gut. Und ich weiß natürlich, dass die katholische Kirche auch als auf dem kapitalistischen Markt sehr viele Dinge bewirkt, wie zum Beispiel gerade unfassbar viele Länder reinzukaufen, um sich halt auch ins Pflegegeschäft, also das ist ja auch ein Business. Also die haben ja auch
gewinnorientiert von den Kirchen teilweise.
Selbst, natürlich, ne? Aber gewinnorientiert, wie gesagt, wir sind ja hier alle profitorientiert irgendwie auf eine Art. Außer natürlich dieser Podcast. Vielleicht reden wir mal kurz über Kapitalismus und Podcasts. Genau, weil da ist ja sozusagen diese, also das finde ich da auch interessant, wie das da eigentlich relativ gut angenommen wird. Also ich kann mich daran erinnern, dass sag ich mal, wenn man jetzt in einem Punkrock-Fanzine in den 90er Jahren irgendwie eine Anzeige drin gehabt hätte, von einem Automobilkonzern oder so, wäre es schwierig geworden, glaube ich.
Ja.
Aber das ist heute nicht mehr so. Also das gibt es ja eben nicht mehr so. Wie gesagt, ich glaube sozusagen diese Sphären, so dieser Kapitalismus-Hass, also um mal Knarf Relim zu zitieren und zu sagen, scheiß Kapitalismus, das gibt es doch höchstens nur noch als Ironie oder als Karnevalsveranstaltung, oder? Also ist das empfindest du das? Also hast du?
Es ist doch das das Kapitalismus ist doch das einfache Schimpfwort. Also entschuldige, dass ich immer wieder darauf zurückkomme.
Aber geht dir das wirklich so? Also empfindest du das wirklich so, dass
ich glaube, dass da niemand außen ist. Ne, wir sind alle innen und Teil dieses Wirtschaftssystems. Aber es ist so leicht, das zu verdammen. Aber ich diese ganzen Perversionen, die du angedeutet hast, ne, von Zerstörung unserer Lebensgrundlagen bis ich weiß gar nicht, ob wie weit Frontex nun wirklich mit dem Kapitalismus im engeren Sinn zusammenhängt. Aber diese ganzen Geschichten, gut,
man könnte Zusammenhänge konstruieren, die, glaube ich, nicht zu weit hergeholt wären.
Mein Punkt ist, glaube ich, schwierig zu vermitteln.
Ich glaube, ich habe es schon verstanden.
Es gibt ein großes Bedürfnis, Bedeutung zu erlangen. Und das lässt sich über Politik sehr einfach tun. Aber vielleicht ist das Leben auch gar nicht so gewichtig. Was weiß ich, wenn ich in einer Rockband spiele, bestimmt haben wir kluge Texte und die treffen auch philosophische Fragen teilweise, aber wir würden uns nicht anmaßen, irgendwie unser Wirtschaftssystem neu zu erfinden. Und ich will nur sagen, vielleicht ist es alles nicht so spektakulär, das, was man tut. Ich spiele halt in einer Band und im Endeffekt war mir das Amerikanische immer sehr nah, wo man sagt, ich bereite Leuten eine gute Zeit und wir bereiten vielleicht Leuten eine gute Zeit, die gerne ihr Gehirn ein bisschen benutzen und andere Bands bereiten Leute gute Zeit, die sehr sportlich orientiert sind. Da können sie dann ganz viel Stage-Diven und tanzen. Aber
ich verstehe das, was du meinst, aber
ich habe einfach was gegen naja.
Du hast was gegen politische Bands.
Nein, ich habe überhaupt nichts gegen politische Bands, wenn sie wirklich politisch. Habe ich gar nichts. Aber es sind gar nicht die Bands selber, glaube ich, sondern es ist das Umfeld. Und ich habe deine Einwände, fand ich sehr gut. Ich habe mein Mikroblick. Ich sehe, was von einer Band wie uns verlangt wird. Und das ist oft etwas anderes als das, was uns selber wichtig ist.
Das glaube ich. Aber ich glaube, bei euch ist es aber speziell so, dass es da ist ja so weit zurückreicht. Also bis eben in die 90er Jahre, jetzt fast 30 Jahre zurück. Und dass diese Zeit, in der ihr damals in den 90er Jahren eben im Zuge des College, wie auch immer, Grunge, was auch immer, Sounds auf jeden Fall, das gab ja auch so eine Haltung, die man dann damals nach dem Roman dann damals Generation X genannt hat und so weiter und so fort. Das war ja so ein bisschen so eine merkwürdige nihilistische Grundstimmung auf eine Art irgendwie vielleicht, wo es ja auch darum ging, die zu formulieren und wo es vielleicht auch eine Blaupause war, um vielleicht neue Ideen zu finden. Die Digitalisierung, also das, was wir heute Internet und so nennen und kennen, war quasi in der Entwicklung, aber noch gar nicht richtig da und so. Also es gab es
noch nicht wirklich.
Genau, wir waren so, das war so Privatfernsehen, das fand man zum größten Teil zum Kotzen, wenn nicht vielleicht gerade mal Schlingensief dran war oder so. Und ich glaube sozusagen, und in der Zeit hat man ja im Prinzip gesehen, WG-Küchen, in Studenten, WGs, also also das war ja sozusagen auch ein Sound, der in die eigene Jugend- oder Twen-Zeit zurückreicht. Ja, also Tokotronic. Und wenn man dann auf einem Konzert ist heute, Und dann spielt ihr halt auch ja Material aus all den Dekaden und das reicht natürlich auch zurück und schlussendlich ist es ja auch irgendwie auch ein Lebensgefühl oder sind, also das sind ja sehr starke emotionale Momente, die man damit verbindet oder so. Da geht es ja vielleicht gar nicht auch nur um Intellekt, sondern auch um Gefühle tatsächlich. Also dass die Emotionen, wie man in den 90ern dann war und wie das dann da aus dem Küchenradio rausschepperte oder so. Und ich glaube, dass das auch sozusagen bei euch so besonders macht. Und ich glaube, dass viele Leute, die heute dann in der Kultur, also Kulturarbeiterinnen in den Feuilletons oder was weiß ich was, schlussendlich seid ihr dann eine der wenigen Erfolgsgeschichten, wenn man so möchte, aus der Indie. Die Bubble von damals, die es heute noch gibt und die überhaupt eine Tragweite haben, wo man sagen kann, na, die haben es geschafft, wie man so schön früher gesagt hätte. Mhm. Und ich glaube, das ist zum einen gibt es da ein Erfolgserlebnis, aber zum anderen, dass man von euch dann auch immer diese kritischen Töne versucht rauszulesen oder besonders herauszuarbeiten oder so oder euch zu politisieren, wenn man so möchte, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass auch eine gewisse Hoffnung darin noch vielleicht liegt, dass also die Hoffnung auf Veränderung oder die Hoffnung, dass gute Ideen sich sozusagen durchsetzen. Also wenn man euch sozusagen in den Startlöchern sieht in den 90er Jahren, dann war Tokotronic eine gute Idee, also und die hat sich halt durchgesetzt. Und ich glaube, dass ihr sozusagen halt einfach irgendwie eine der wenigen Beispiel sind, wo sich eine gewisse Klientel sozusagen wirklich stolz darauf ist, dass die sozusagen da jetzt steht, wo sie steht. Also dass man doch gerne Fan ist, weil man ist Fan sozusagen immer noch dieser Idee. Und da gibt es halt leider nicht so viele. So. Und was man aber auch zum Beispiel sagen muss, zum Beispiel im Journalismus oder generell ist so eine prekäre Situation, das ist unfasslich. Mhm. Also die Menschen, die eine Titelstory, keine Ahnung, Generation Tokotronic oder so, hier im Tipp war es ja so ein schöner Titel. Aber diese Menschen leben so krass irgendwie am Existenzminimum, dass man natürlich dann irgendwie vielleicht bei euch gerade die kritischen Töne versucht irgendwie rauszulesen. Also weißt du, dass man eine gewisse Kapitalismuskritik auch sich wünscht von euch, weil ihr ja quasi auch irgendwie aus einer Counterculture kommt, also aus den 90er Jahren. Jahren. Und ich glaube, das ragt bei vielen Leuten so weit zurück, weil es ja mittlerweile so ein großer Zeitkorridor. Also die Welt hat sich immer verändert, aber Tokotronic war immer da. Oder so, weißt du, was ich meine? Also,
ja, aber wir haben uns schon auch immer verändert, ja, hoffe ich. Und
dann habt ihr ja auch, natürlich.
Man findet bestimmt viele kritische Töne bei uns, hoffe ich. Aber was mir halt einfach nicht gefällt, ich glaube, da ticken wir auch, kann ich für alle vier von uns als Band sprechen, ist die Vereinnahmung. Und ich wundere mich immer wieder, wie vertrauensselig Menschen sind. Man gründet ja eine Band, weil man sich eben gerade Sachen nicht zugehörig fühlt. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann hat man diese Band. Dann ist man diese drei, vier Personen und macht so wirklich sein ganz eigenes Ding. Und da fällt es einem, glaube ich, schwer, wenn dann Leute, gerade wenn sie irgendwie, du sagst, okay, ist viel sehr prekär im Journalismus, aber es gibt auch da sehr saturierte Fraktionen. Und wenn dann irgendwie, ich habe einfach ein Problem mit Vereinnahmung. Also das ist...
Das verstehe ich gut, aber das ist ja auch...
Und das findet auch immer wieder, immer plumper statt. Also wenn man der Versuch, uns parteipolitisch zu vereinnahmen, also direkt von Politikern kommt, dass wir ihre Wahlkampagnen unterstützen sollen. Also das finde ich schon, was denken diese Menschen sich denn eigentlich? Also das ist... Wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Politik zu sein, bisschen Respekt vor der Kultur und der Kunst muss man noch haben.
Das ist aber doch so heutzutage, das ist dann noch so ganz normale Marketing-Ideen. Nur es ist ja, also dass man versucht, Künstler, Künstlerinnen, Schauspieler etc. pp. Für Kampagnen zu gewinnen.
Ja, da muss doch der Künstler, die Künstlerin ankommen und nicht andersrum, weil sie sich engagieren will in parteipolitisch.
Also
da habe ich überhaupt nichts gegen.
Also wenn es um den guten Ton geht, würde ich auch sagen, müsste es so rum sein, auf jeden Fall.
Dann erkläre ich das den Leuten noch und der Politikerin in dem Fall und erhalte nicht mal eine Antwort. Also das ist doch schlechter Stil.
In jedem Fall. Nochmal kurz zum guten Stil. Kommen wir nochmal zum Reflektor-Podcast.
Ja. Oh ja, gerne.
Das läuft jetzt wie lange? Oh, das ist schon ewig, ne? Also ist,
wenn ich mit Jahreszahlen bin ich ja so schlecht. 3 Jahre vielleicht?
So fast, ne? Genau. Ja. Mhm. Da finde ich halt irgendwie bei dir so toll, dass du erstmal sowieso, finde ich, eine sehr gute Gästinnen-Auswahl hast. Also ich finde, du bist immer sehr gut vorbereitet. Im Gegensatz zu mir, ich bin immer sehr schlecht vorbereitet. Aber ich bin auch gar nicht so an
ist ja ein anderes Konzept.
Anderes Konzept,
das
genau.
Lässt sich, glaube ich, nicht vergleichen.
Nee, genau. Und ich meine, du bringst ja auch, also du erzählst ja auch so ein bisschen die Vita, die künstlerische Biografie und anhand derer und der Veröffentlichung und so, also von so kleinen Meilensteinen hangelst du dich so durch, ne, durch das Oeuvre von irgendwelchen Leuten. Aber wie empfindest du denn da sozusagen deine künstlerische Freiheit? Ich kann mich daran erinnern, dass du am Anfang mal gesagt hast, dass du das so toll findest, dass du jetzt irgendwie die Möglichkeit hast, dich so an wichtige Leute aus deiner eigenen Biografie, aus deiner Vita, die du interessant fandst oder so, denen jetzt mal zu begegnen und jetzt wahrscheinlich aktuell zum Beispiel Max Gold, bestimmt gar keine Frage.
Ja, auf jeden Fall.
Also geht natürlich. Mir auch so. Ja. Aber ansonsten bist du ja auch sozusagen jetzt schon irgendwie so einer der wichtigen Podcasts in diesem Land, wo man halt dich natürlich auch, ich meine, ich weiß es selber, wir als Label haben dich bestimmt auch schon oft irgendwie genervt oder so.
Nie, ihr habt mich nie genervt. Ihr habt so... Nein, nee, ihr habt so viele gute Sachen, da müsst ihr mich ja nicht nerven, da komme ich ja eher, genau. Ich komme ja immer eher auf euch zu.
Ja, genau, ne? Wir hatten jetzt, glaube ich, schon zwei oder so, ne? Ich glaube, wir hatten Tilman Rosmi und International Music hatten wir, glaube ich, ne? Also genau.
Und damals waren Switcher auch noch bei euch.
Da waren Switcher auch noch bei genau, also schon drei. Das ist nicht so, du machst einmal im Monat, ne?
Ja, im Moment.
Genau, aber
ja,
ich weiß ja auch von, also aus zuverlässigen Quellen, ich bin ja selber jetzt, das ist ja immerhin schon die 11. Podcast-Folge hier. kenne mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen aus und weiß natürlich auch um die Reichweiten und so weiter und so fort.
Ja.
Es ist ja schon so, dass gewisse Namen halt ziehen und gewisse Namen halt gar nicht. Also ich habe ja hier so ein bisschen die Idee, diesen Staatsakt-Podcast, also Disposition ist auch Staatsakt-Podcast, da geht es ja eben auch um, ne, also quasi ein bisschen Fläche zu schaffen, etwas mehr erzählen zu können, auch bei Newcomer, Newcomerinnen und so. Ja, das ist natürlich dann schon schwierig, da eine Balance zu finden, finde ich zumindest, zwischen dem, was wirklich, wo ich sage, ja, das ist doch egal, die kennt noch kein Schwein, wie auch, die fangen gerade erst an. Mhm. Und dann stellt man aber fest, dass das Interesse bei den HörerInnen sozusagen natürlich, klar, wer interessiert sich für jemanden, den noch keiner kennt? Also ist halt super schwierig, das zu erzählen, versus natürlich die Menschen, die eh populär sind, wo man sich vielleicht freut über ein Zwiegespräch zwischen diesen. Wie geht dir das da sozusagen? Also denkst du oft, ah, das würde ich aber echt total gerne machen, aber es ist echt zu far out oder so?
Nee, gar nicht, Gott sei Dank. Ich würde sagen, ich habe mir das sehr hart erarbeitet, dass ich jetzt da eigentlich eine Mischung machen kann, die mir da jegliche Freiheiten gibt. Zu Anfang war das schon sehr, dass ich schon großen Fokus auch auf die Reichweite legen musste. So. Und das mache ich jetzt auch noch in gewissen Folgen. Das schafft mir aber gar keinen Druck oder Widerspruch, weil es ja auch viele bekannte Leute gibt, mit denen ich gerne spreche. Gott sei Dank hat Reflektor inzwischen so viele Stammhörerinnen und Stammhörer, dass die sich durchaus auch was anhören, was sie noch nicht kennen. Mhm. Und natürlich sind diese Messung der Zahlen, das weißt du ja selber, Podcast war, ist natürlich gnadenlos. Man kann alles sofort abrufen und wie viel haben es gehört, wo haben sie es gehört, wie lange haben sie es gehört. Und aber es geht. Also es ist jetzt auch machbar bei weniger bekannten Leuten, dass ich da ruhig mutiger werden kann. So. Und
ja, das ist natürlich toll.
Also, und das empfinde ich als sehr großes Glück. Und es ist ja auch so, wo du vorhin sagtest, dass bei Podcasts werbefinanziert, ne? Das Label 4000 Hertz, wo ich das mache, lebt einerseits von Auftragsproduktion. Die haben nichts mit dem zu tun, was ich da mache. Und die Podcasts sind halt werbefinanziert. Und was natürlich auch bei anspruchsvollen Inhalten, wozu ich jetzt Reflektor und alle Formate von 4000 Hertz zähle, echt nicht leicht ist. Gerade in der Pandemie hat sich da ein Wust von Formaten, jeder Promi wurde da hinter das Mikro gezerrt, weil er irgendwie seine anderen Sachen nicht mehr zu tun hatte, gebildet. Aber es funktioniert. Und es funktioniert halt auch in Kombination mit dem Mitgliederbereich, den ich da habe. Und das finde ich ganz toll, dass da Leute bereit sind, jeden Monat so oder so viel zu zahlen. Da gibt es verschiedene Stufen. Mhm. Sowas bewundere ich immer sehr. Und das finde ich, wo du von Teilhabe sprachst, wo ich so ein bisschen skeptisch war bei Nestle. Das ist ja vielleicht so im positiven Sinn, wo Leute, die sich das eben dementsprechend auch leisten können oder wollen, Sachen unterstützen können, die sie gut finden. Und das funktioniert mit diesen Formaten, wie in meinem Fall ist das Steady und was gibt's da? Gibt es noch so ein paar andere Unternehmen. Das finde ich natürlich super. Es ist natürlich auch mehr Arbeit. Ich mache dann natürlich auch extra Folgen und alles für die Mitglieder. Aber so funktioniert das. Und das kommt noch dazu, so ganz abseitige Sachen kann ich dann auch in diesem Mitgliederbereich machen.
Stimmt, das machst du, ne? Du machst manchmal auch exklusive für den Mitgliederbereich, genau.
Ja, ja, ich mache eigentlich genauso viel exklusive Folgen wie öffentliche Folgen. Also ich tue da schon sehr viel. Die exklusiven Folgen sind aber oft auch Freunde und da kannst du auch gern mal kommen, ne?
Sehr gut.
Da habe ich das nicht mit so viel Vorbereitung meist für mich verbunden.
Okay, du machst es dann so, dass das andere schon richtig intensive Vorbereitungsexkurse
ja,
für dich sind.
Ja, das ist für mich auch wirklich.
Und das ist dann eher
das
so
ist Arbeit, das ist auch irgendwie, manchmal verfluche ich mich selber, dass ich mir da so ein Format ausgedacht habe, wo sich das auch eigentlich gar nicht ändern lässt. Auch wenn ich was gut kenne, ist das viel Arbeit. Aber es ist für mich auch ganz toll, weil es für mich, ich kann eigentlich sagen, zwangsweise die Gelegenheit geschaffen hat, wieder viel Musik zu hören. Also sehr fokussiert dann auf eine Künstlerin oder einen Künstler ist auch nicht immer ganz leicht. Ich interviewe nur Leute, für die ich irgendwie eine Sympathie hege. Aber ich ist jetzt immer nicht immer die Musik, die mir jetzt besonders nahe ist. Und manchmal ist das dann auch schon eine kleine Katharsis, sich da durchzuarbeiten. Aber was ich schön finde, ist, dass es doch wirklich fast immer, wenn man Musik intensiv hört, je intensiver man sie hört, ich kann dann immer was dran finden, auch wenn die Musik mir eigentlich nicht nah ist. Ich kann auch irgendwas, ich kann auch irgendwann was an den Broilers finden und denke, ja, das hat schon das kann ich respektieren, was sie tun, auch wenn das jetzt nicht so die Musik ist, die ich jetzt privat unbedingt so viel hören würde.
Schöne Überleitung. Private Musik hören, jetzt haben genau, da kommst du hoffentlich auch noch dazu. Vielleicht können wir einfach nochmal so drei Songs in unsere Playlist packen, die du einfach nochmal anmoderierst, beziehungsweise sagst, warum du dir die aussuchst. Fallen dir spontan?
Jetzt so ganz spontan. Oh, appellierst du auch noch an meine Spontanität.
Spontanität. Wenn dir was dir das ist, ich finde es immer ganz interessant, was den Leuten da so durch den Kopf schießt. Also so ganz spontan gefragt wird, was würde ich denn jetzt gerade den Leuten da draußen anempfehlen?
Gut, fangen wir mal an. Also die euch untreu gewordenen oder ihr ihnen, weiß ich nicht, als erste Lied, was ich mir da wünschen würde, ist vom neuen Album von Zwutscher. Das Lied heißt Rocker.
Ja.
Finde ich ganz toll. Das beschreibt nämlich genau mein Leben.
zur Fragestellung, also ich glaube, wir haben uns einfach auseinandergelebt, beziehungsweise ich glaube, die Erwartungshaltung waren einfach unterschiedlich aneinander. Wie das in Beziehungen halt manchmal so ist. Also dann hat man unterschiedliche Erwartungshaltung an den Partner, Partnerin.
Ja.
Und dann ist der vielleicht gar nicht so, wie man dachte. Oder die konnten gar. Oder genau, es geht ja auch mal so ein bisschen um, ich meine, Switch hatten ja schon vor, bevor sie zu uns kamen, ja auch schon ein gewisses Standing.
Mhm.
Und vielleicht haben sie sich einfach da eine Form von Expansion, Wachstum, was auch immer gewünscht, was wir vielleicht so gar nicht erfüllen konnten. Keine Ahnung, ob das jetzt mit diesem Album anders gelaufen wäre, wenn wir da noch an Bord gewesen wären als Partner. Wir haben ja durchaus auch. Also wir können ja auch was tun, also wir haben ja auch eine gewisse Reichweite und können auch bestimmt viel Enthusiasmus und so, aber das war dann eben die, also und dann hat man, dann haben die sich halt entschlossen, das nächste Album wieder alleine zu machen, das haben sie ja vorher auch schon gemacht, insofern, das ist so die Story zu uns und Switch, aber ich bin natürlich trotzdem auch noch Fan und wünsche denen natürlich viel Erfolg und hoffe, dass die jetzt auch ihre Tour und so weiter nicht mehr spielen können.
Dann das nächste Stück ist, da komme ich drauf, weil ich habe gerade, ich durfte gerade Liner Notes schreiben für eine Wiederveröffentlichung eines Albums aus dem Jahr 1955. Lotte Lenya singt Kurt Weill. Und ich bin nicht so ein Brecht-Fan, aber ich liebe Kurt Weill und die Weill-Brecht-Arbeiten sind natürlich auch ganz toll. Und dieses Album ist auch sehr schön. Eins der, ich glaube, die ersten Aufnahmen, die Lotte Lenya wieder in Deutschland gemacht hat, als sie nach
erzähl
dem Krieg...
Erzähl doch nochmal ein bisschen zu Lotte Lenya. Ich glaube,
Lotte Lenya ist eine österreichische Schauspielerin, Sängerin, die 20er, die aus ganz ärmlichen Verhältnissen stammte, aus Wien und dann in den 20er Jahren nach Berlin gegangen ist und schon vorher in Zürich eine Ballett- und Schauspielausbildung gemacht hat. Also es muss wirklich ein großer Kraftaufwand für sie gewesen sein. Und dort lernte sie dann Kurt Weill kennen und wurde dann halt die Weill-Brecht-Interpretin überhaupt. Und sie ist dann auch, Lenya und Weill haben geheiratet, haben sich scheiden lassen und dann im amerikanischen Exil haben sie wieder geheiratet und Weill konnte ja seinen Erfolg im Exil fortsetzen, anders als viele andere Exilanten und er ist früh gestorben, überraschend, am Herzinfarkt und sie, dann nach seinem Tod hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, sein Werk, wie soll ich das sagen, durch ihre eigene Interpretation noch populärer zu machen, als es schon war. Und eben dieses Lied, welches Lied nehme ich denn? Ganz, ganz billig, den Alabama-Song, Moon of Alabama. Das hat sie eben in Hamburg aufgenommen mit ihrem, war glaube ich nicht leicht für sie, nach Deutschland zurückzukehren, nach dem Exil. Und genau, sie hatte aber verschiedene Aufnahmen gemacht. Eben dieses Album, sie war auch beteiligt an dieser ganz berühmten Aufnahme der Dreigroschenoper, ich glaube von 58 ist die. Und ja, das
sehr schön.
Habe ich viel gehört in letzter Zeit. Wieder viel gehört. Habe ich schon als Kind auch gern gehört.
Ja, Brecht Weill ist ja dann doch relativ explizit politisch auch, oder? Könnte man sagen. Ja gut, auf eine Art ist es auf jeden Fall natürlich schon politisch.
Ja, aber auf eine
sehr gute Art. Also auf vielleicht mit so das Beste, was es im deutschsprachigen Raum gibt. Oder beziehungsweise auch am gehaltvollsten, weil wir reden immer noch darüber und wir sind hier im Jahr 2022.
Ja, kann man bestimmt sagen. Es gab ja nicht viele Zusammenarbeiten. Also die haben sich ja zerstritten, ich glaube schon 1930. Und im Exil wollte Brecht dann wieder mit Weill zusammenarbeiten, weil er natürlich gemerkt hat, dessen Erfolg in den USA gesehen hat. Und Weill war auch immer kurz davor. Und es gibt ein ganz tolles Buch mit den Briefwechseln von Weill und Lenya. Und da ist dann immer zu lesen, wie sie ihm immer abrät. So, halte dich fern von dem widerlichen Brecht. Mach nichts mit Brecht. Also immer wieder. Und er immer so, ja, ich überlege, Brecht nochmal $100 zu schicken. Schicke Brecht kein Geld. Weißt du nicht mehr, wie er dich behandelt hat?
Da laufen jetzt ja die Rechte aus, ne? Bei Brecht, glaube ich. Bei dem darf ich mal gespannt sein.
Ah, dann kann man ja endlich Sachen machen.
Genau,
ne?
Also bislang war es ja so.
Die Brechterben waren ja sehr streng.
Brechterben waren sehr streng und haben sehr viele Neuinterpretationen oder Coverversionen in den letzten Jahren verhindern können. Und ich weiß nicht, ich glaube, bei Weill ist es schon soweit, aber jetzt bei Brecht bald auch. Ich glaube, weiß nicht, in zwei Jahren oder so. Und dann gibt es wahrscheinlich also Unmengen.
Den Staatsakt-Brecht-Zyklus.
Naja, aber
Türen spielen das Brecht-Gesamtwerk.
Ach, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass es dass bestimmt auch ein paar gute Sachen verhindert wurden. Also kann ich mir vorstellen.
Ja, zum Beispiel, wie heißt denn nochmal diese Münchner Band?
Slut?
Ja, die haben nämlich... Da gibt es ja ein paar Songs. Ich glaube, 5 dürfen sie veröffentlichen und den Rest nicht. Die mag ich sehr gern, die Interpretation von
denen. Können wir doch auch was hier reinpacken. von der Slut.
Ja, Kanonensong, der ist, glaube ich, veröffentlicht.
Finde ich auch, ich mochte das damals auch. Genau, die hatten nämlich auch, und ich weiß von einigen anderen, also auch an Theatern und so, oh Gott, bloß nicht Brecht, also so schwierig. Aber das wird jetzt bald, das wird jetzt bald ein offenes Feld sozusagen, da kann man bald plündern.
Okay, da machen wir mal zusammen eine Mark, ne?
Genau, also Brecht darf gecovert werden. Ab bald, das müsste man noch mal im Netz nachschauen. Da gibt es ja die 70 Jahre nach Tod des Autors und so weiter.
Ein Lied habe ich noch, oder?
Ein Lied hast du noch, auf jeden Fall, ja.
Dann nehme ich gerne was aus dem Hause Staatsakt. Und zwar, ich habe sehr mein Reflektor-Interview mit International Music genossen. Und deshalb Fürst von Metternich.
Ah ja, das ist ein sehr schönes Stück. Tolles Stück, ja, auf jeden Fall auf zauberhafte Weise verschachtelt.
Ja.
Ja, sehr schön. Ich promote jetzt ja auch nochmal ganz dreist zum Schluss noch einen Song rein, nämlich von Nick Seattle tatsächlich.
Oh ja, das hätte ich mir natürlich auch aussuchen können.
Kein Problem.
Ich schließe mich deinem Wunsch jetzt an.
Nein, ich meine einfach nur, weil sie sich natürlich nach euch oder beziehungsweise eurem Song Wir sind ja nicht in Seattle, Dick, benannt hat. Nicht Seattle, hier aus Berlin-Karlshorst kommt das Album Ende April. Nehmen wir die neueste Single auskommen, die heißt Die Idee. Genau, Album Ende.
Die Idee kommt mir auch bekannt vor. Ja. Hat aber nichts mit unserem Song.
Nein, aber es ist Ende April, genau. Das Album heißt Kommunisten-Libido, was auch immer das schon wieder mit Kapitalismus zu tun hat.
Ja. Schöne Musik.
Ja, auf jeden Fall. Lieber Jan, ich bedanke mich sehr. Ich hoffe, wir sind, ich hoffe, wir konnten unsere Punkte klar machen. Ich glaube schon.
Wir haben alles geklärt, ja.
Wir haben alles geklärt und der Rest muss dann halt im Edit passieren, wie man so schön sagt.
Ja, ich hoffe, mich hat niemand falsch verstanden.
Das hoffe ich auch, also für mich.
Mein Unbehagen.
Nein, aber es ist Zeit des Unbehagens, muss man einfach ganz klar sagen. Und ich glaube, die Emotionen gerade zu sortieren und da irgendwie wirklich druckreife Sätze rauszuhauen, das schafft man einfach noch nicht. Schon gar nicht als...
Haben wir doch gemacht.
Naja, wahrscheinlich noch ausbaufähig. In diesem Sinne, einen schönen Frühling. Danke fürs Kommen, lieber Jan.
Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Mich auch. Bis bald. Tschüss.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, die singende Schlagzeugerlegende Chris Immler.